weil all das schon in den Preisen drin ist. Drum sind die zukünftigen Preise zufällig bzw. unvorhersagbar. Das Einzige, was die Preise jetzt noch rauf oder runter treibt, ist ja die Information, die unerwartet kommt.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Jürgen Huber. Jürgen ist Professor für Finanzwirtschaft am Institut für Banken und Finanzen der Universität Innsbruck. Seine Forschungsfelder setzen sich aus empirischer Finanzwirtschaft, Informationsökonomie, Anreizsysteme auf Finanzmärkten und Verhalten von Financial Professionals zusammen. Darüber hinaus war Jürgen bereits in über 150 nationalen und lokalen Medien und TV-Sendungen zu hören, zu sehen und zu lesen. Und zusätzlich gibt es auch zahlreiche Publikationen von Jürgen in renommierten Zeitschriften. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Jürgen Huber. Hallo Jürgen.
Hallo Robert, danke für die Einladung.
Jürgen, wie kommt man denn auf das Thema Finanzen? Was begeistert dich denn an dem Thema Finanzen?
Wie kommt man zu so einem Thema? Das ist langsam Lebensthema geworden, hat bei mir aber schon sehr früh begonnen. Ein Onkel von mir hat mir von Aktien erzählt und mit 12 Jahren habe ich meine ersten Aktien gekauft. Mit 12,5 waren das der erste Totalausfall. Also die Aktie war Bougainville, das ist eine abstruse Kupfermine in Papua-Neuguinea. Das haben dann Rebellen besetzt, in die Luft gejagt und mein Geld war weg. Das war für mich jetzt nicht groß frustrierend oder abschreckend, sondern ich habe mir gedacht, boah, das will ich genauer verstehen, was geht da los. Und ja, damals war ich erst 12, dann macht man halt die Schule, maturiert. Für mich war relativ schnell klar, ich will Wirtschaft studieren, weil damit kann ich rund um die Welt reisen, damit kann ich studieren, wo ich will, arbeiten, wo ich will. Ging dann zum Studium der internationalen Wirtschaftswissenschaften nach Innsbruck. Also ich komme aus Oberösterreich, ländliches Oberösterreich. Und mir war Wien zu groß. Also das Studium hätte es gegeben in Wien und in Innsbruck. Wien war mir zu groß, Innsbruck genau richtig. Das hat sich auch als gut erwiesen. Und ich habe das Studium hier sehr genossen. Ich konnte ein Auslandsjahr in den USA verbringen, in New Orleans, was eine sehr, sehr spannende Stadt ist. Und habe mich dann eben im Bereich Finanzen spezialisiert, weil mich das am meisten angesprochen hat. Manche Leute werden von Zahlen abgeschreckt, andere finden spannend und ich gehöre halt zur zweiten Gruppe.
Würdest du sagen, dass die Sprache vom Kapitalismus die Sprache von Mathematik ist? Weil Finanzmarkt hängt ja eigentlich mit dem Kapitalismus zusammen. Oder ja. Was ist so deine Definition von Kapitalismus und die Sprache von Kapitalismus?
Ja, also die Sprache von Kapitalismus ist sicher nicht die Mathematik. Die ist ja viel mehr Marketing, Marktschreierei, Psychologie und Ähnliches. Also Mathematik machen ganz, ganz wenige. Und gerade in der Finanzwirtschaft ist, glaube ich, auch nur begrenzt nützlich. Also die Finanzwirtschaft hat sich von den 1960er bis in die 1990er Jahre ganz massiv der Mathematik verschrieben. Das sind wunderschöne, exakte mathematische Modelle, die alle in der Praxis wenig bringen oder nicht funktionieren. Weil man die Inputdaten gar nicht hat, weil es einfach wenig bringen. Daher gab es dann auch die Erneuerungsbewegung der Behavioral Finance, die überschneidet Psychologie und Finanzwirtschaft. Und ich selber rechne mich auch dieser Denkrichtung zu. Also wir hier am Institut, wir rechnen kaum, sondern wir machen Experimente mit unseren Studierenden, mit der allgemeinen Bevölkerung, mit Finanzprofis. Das heißt, wir programmieren eine Börse nach oder machen ein Laborexperiment und lassen die Leute dann dort agieren, interagieren. Und das Spannende ist, wie die Psychologie hier hineinspielt, wie leicht eigentlich unser menschliches Gehirn sich austricksen lässt. Und damit sind wir wieder im Bereich des Marketing, wo natürlich vor allem geschaut wird, wie muss ich was verpacken, wie muss ich was ausdrücken, damit der Verkauf steigert. Die reden ja immer über Rabatte und Preisnachlässe, niemals über irgendwelche Aufschläge oder Erhöhungen, weil das attraktiv wirkt. Also nein, für Finanzwirtschaft ist die Sprache nicht die Mathematik oder nicht ausschließlich. Und für den Kapitalismus schon gar nicht. Und Kapitalismus ist natürlich ein sehr großes, breites Wort mit auch vielen negativen Konnotationen. Auch für mich. Also ja, Kapitalismus hat die Welt insgesamt reicher gemacht und hat viel Gutes gebracht, auch viel Innovation. Aus der dem Streben nach Profit hat man bessere Medikamente, bessere Geräte erfunden etc. etc. Aber hat natürlich auch sehr viel Schlechtes gebracht. Also enorme Ungleichheit und auch der Klimawandel. Also immer mehr, größer, mehr Energieverbrauch etc., mehr Kohlekraftwerke. Das hat uns schon in die Bredouille mit hineingeführt, in der wir jetzt sind.
Ich würde gern auf den Aktienmarkt nochmals ein wenig genauer eingehen. Wie ist denn der eigentlich entstanden? Also also du hast ja schon relativ früh sozusagen Aktien besessen. Wann hast du dich eigentlich mit dem auseinandergesetzt? Wahrscheinlich mit dem Studium, wie eigentlich der Aktienmarkt entstanden ist. Aber wie ist er denn entstanden?
Super Frage und eines meiner Lieblingsthemen. Das stelle ich immer wieder in der Vorlesung. Und tatsächlich, praktisch niemand weiß das. Also ich frage dann immer, gab es den schon vor 100 Jahren? Gab es ihn bei den alten Römern hin und her? Tatsächlich kann man es recht exakt festmachen. Also weder das Römische Reich noch das Griechische noch die alten Babylonier oder Chinesen hatten Aktienmärkte, sondern entstanden ist er um 1600, exakt 1602 in Europa und zwar exakt in Amsterdam. Verbunden oder warum damals und warum dort? Warum damals? Weil es das Zeitalter der Entdeckungen war. Zeitalter der Entdeckungen, also es war Amerika entdeckt, Nord- und Südamerika, die Portugiesen, die Spanier hatten Kolonien, die Engländer und Franzosen machten sich gerade am Weg, aber es gab noch vieles zu entdecken. Kein Europäer hatte Japan gesehen oder Australien oder Kalifornien etc. etc. Und es gab enorme Reichtümer hier zu gewinnen, also Pfeffer, Gewürze, aber auch Gold, Silber und so weiter. Und die Niederländer, die wollten daran auch teilhaben. Also die ersten Kolonialmächte waren Spanien und Portugal mit Vasco da Gama und Kolumbus. Die haben sich Amerika, Afrika bis Indien vieles gesichert. Die zweite Welle waren Frankreich und England. Und die Niederländer, die kamen ein bisschen später, die waren nämlich noch nicht unabhängig. Die gehörten eigentlich zu Spanien, waren aber dann rebellisch, denn die Spanier waren katholisch und die Niederländer protestantisch und die wollten keinen katholischen Oberherrn. Und nachdem sie endlich unabhängig waren, wollten sie auch am kolonialen Reichtum teilhaben. Nur in Spanien, England, Portugal, all das waren absolute Monarchien. Der König, die Königin haben das finanziert. Kolumbus erhielt seine drei Schiffe vom König und Königin von Spanien. In den Niederlanden gab es das nicht. Das heißt, in den Niederlanden brauchte man eine andere Lösung. Für jeden einzelnen der reichen Händler war es zu teuer, so eine Expedition auszurüsten. Also man musste ja zehntausende Gulden haben, um einige Schiffe, Soldaten, Waren etc. zu haben. Das heißt, die formten Kooperationen oder Corporations. Und da stellte sich schnell die Frage, also da haben sich dann 10 Händler zusammengetan und jeder hat 1000 Gulden am Tisch gelegt. Nur seine Expedition dauert 2, 3, 4 Jahre. Es stellte sich also schnell die Frage, was ist denn, wenn da einer der Teilhaber stirbt in der Zwischenzeit? Geht sein Anteil an seine Erben oder wird er aufgeteilt auf die anderen Teilhaber? Und sie haben schnell erkannt, na, der muss an die Erben gehen. Denn wenn er an die anderen Anteilseigner ginge, dann hätte man einen großen Anreiz, seine Mitanteilseigner umzubringen. Also stell dir vor, wir sind 10 Teilhaber und das Schiff kommt zurück mit Gold und Silber. Wenn alle 10 leben, kriegt jeder 10%. Wenn du 9 Profikiller anheuerst und nur noch du übrig bleibst, gehört dir alles. Haben sie gleich gesehen, das macht man nicht. Also das Ganze ist vererbbar und sie haben dann auch gesagt, na, wenn man einmal Zahlungsschwierigkeiten hat zwischendrin, dann kann er es auch verkaufen. Also das Ganze ist auch verkaufbar. Und genau das ist ja eine Aktie. Ein Anteil an einer Gesellschaft, an einem Unternehmen, der frei verkäuflich übertragbar und vererbbar ist. Also 1602 in Amsterdam wurde das erfunden und wurde sehr schnell ein riesiges Erfolgsmodell. Also die erste Aktiengesellschaft hieß Vereinigte Ostindische Kompanie der Niederlande, VOC. Die wurde innerhalb kürzester Zeit ein Riesenunternehmen, hatte bis zu 40.000 Mann unter Waffen, denn die haben dann durchaus auch militärisch, obwohl es eine private, gewinnorientierte Unternehmung war, die haben militärisch Indonesien erobert, große Teile Indiens erobert. Sie haben tausende von Schiffen gebaut, sie haben über das Jahrhundert hinweg 1,5 Millionen Menschen nach Asien gebracht. Das ist sehr viel, wenn man bedenkt, dass die Niederlande damals nur 3 Millionen Einwohner hatten. Da haben sie nicht die Hälfte der Einwohner auf einmal verfrachtet, sondern über das Jahrhundert hinweg. Aber insgesamt wurden die Niederlande in diesem 17. Jahrhundert, das ist dort das goldene Zeitalter, sie wurden das reichste Land der Welt, sie wurden sehr mächtig, es gab sehr viele reiche und neureiche Leute. 70% des Überseehandels wurde auf niederländischen Schiffen abgewickelt. Und nicht zufällig haben dann eben später die Engländer und auch andere Länder probiert, genau dieses Modell zu kopieren, der VOC. Und es gibt dann eben später auch die British East India Company, die auch Indien erobert hat. Also das ist so die Entstehungsgeschichte der ersten Aktiengesellschaft. Die ist dann auch 200 Jahre lang hat die bestanden, diese VOC. Und ganz insgesamt hat sich der Aktienmarkt als Erfolgsmodell erwiesen für die Niederlande, dann für England und dann auch viele, viele andere Länder haben Aktienmärkte gegründet. Heute hat faktisch jedes Land der Welt eine Aktienbörse. Die kommunistischen Länder hatten keine, also die Sowjetunion, China, als es noch wirklich kommunistisch war, hatten keine. Aber die haben dann auch gleich nach dem Umbruch ab 1990, 1991 haben all diese Länder Aktienbörsen gegründet. China hat heute die zweitgrößte Börse der Welt zum Beispiel.
Was konntest du denn eigentlich so vom Aktienmarkt lernen, dass du heute im Leben anwenden kannst oder was vielleicht so deine Glaubenssätze auch verändert hat?
Bescheidenheit. dahingehend, dass man auch als Finanzprofi, der ich durchaus bin, also ich weiß vieles über Aktienmärkte, das macht mich aber nicht besser als meine Oma oder die Katze meiner Oma im Vorhersagen zukünftiger Aktienkurse. Also das Spannende ist, dass ein Finanzprofi, das gilt für deinen Bankberater genauso wie für Warren Buffett, für mich, nicht besser ist im Vorhersagen von zukünftigen Aktienkursen als der Zufall. Es mag völlig verblüffen, denn in jedem anderen Feld, seit wir in die Schule gegangen sind, seit der Volksschule, die viel wissen in Geografie oder Geschichte, die sind auf die Tests gut, die kriegen gute Noten. Der gute Mathematiker kriegt die Einser. Und wir gehen ja auch zum Experten für Autos, genannt Mechaniker, wenn unser Auto ein Problem hat. Wir gehen zum Experten für Zähne, genannt Zahnarzt, wenn unsere Zähne ein Problem haben. Und so geht man auch zum Finanzexperten, genannt Banker oder Finanzexperte, wenn man erfolgreich investieren will. Das Spannende ist, dass der Finanzmarkt so komplex ist, dass Profis ihn auch nicht besser vorhersagen können als der Zufall. Warum ist das so? Weil jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde Zehntausende oder Hunderttausende von Investoren alles tun, was sie nur können, um den Markt zu schlagen. Das heißt, bei den großen Banken, bei Warren Buffett, aber auch Zehntausende Kleininvestoren sammeln bestmöglich alle Informationen, die sie bekommen können. Über den Krieg in der Ukraine, über die Inflation, über die Wirtschaftssituation von China, über Nike, über Tesla etc. Und all das, was sie an Informationen sammeln, fließt in den Preis der Aktie ein. Das heißt, die Aktie von Tesla reflektiert alles, was wir heute schon an Informationen, aber auch an Erwartungen über die Zukunft haben können. Also tatsächlich ist es zum Beispiel so, VW hat etwa 4-mal so viel Gewinn wie Tesla. Tesla ist aber 10-mal so viel wert wie VW. Wie kann das sein? Weil da schon die Erwartung drin ist, dass die Gewinne von Tesla steigen werden und die von VW aber eher sinken. Und weil eben alles, was wir schon wissen über die Zukunft und wissen können und abschätzen können über die Zukunft, weil all das schon in den Preisen drin ist, drum sind die zukünftigen Preise zufällig bzw. unvorhersagbar. Das Einzige, was die Preise jetzt noch rauf oder runter treibt, ist ja die Information, die unerwartet kommt. Okay? Das kann eine Inflationsüberraschung sein, wie wir sie jetzt hatten, oder ein chinesischer Angriff auf Taiwan, oder dass ein wichtiger Unternehmensführer beim Flugzeugabsturz stirbt oder so. Nur das sind die unvorhersehbaren Dinge. Alles, was wir schon vorhersagen können, der Alterungsprozess der Gesellschaft in Europa und in China, der weitere wirtschaftliche Aufstieg Chinas, die Möglichkeit oder Gefahr, dass der Trump in 2 Jahren wiedergewählt wird. All das ist schon eingepreist, ist schon in den Preisen drin. Und das ist das Spannende an Finanzmärkten. Das habe ich gelernt über die Jahre und Jahrzehnte. Meine Conclusio daraus ist auch ganz klar die, dass ich nicht mehr versuche, den Markt zu schlagen. Das heißt, die besten Aktien rauszufinden, sozusagen die goldene Nadel im Heuhaufen, sondern ich kaufe den Heuhaufen. Will heißen, ich kaufe den gesamten Markt. Dafür gibt es Gott sei Dank sehr kostengünstige Produkte. Die heißen ETFs, Exchange Traded Funds oder auf Deutsch börsengehandelte Fonds. Und damit kaufe ich mit ganz niedrigen Gebühren auf einen Dusch die 2000 größten Aktien der Welt. Das ist einfach ein ETF auf den MSCI World. 2000 Aktien, da habe ich Toyota drin und VW, die Lufthansa, einen australischen Bergbaukonzern, einen brasilianischen Delivery Hero, etc., etc. Und das alles zu 0,15% pro Jahr Gesamtkosten. Ohne, oder kann ich jederzeit aussteigen. Also das, finde ich, ist etwas, was ich jedem empfehlen kann zum Investieren. Während ich nie sagen könnte, meine Studenten fragen mir immer wieder, was halten Sie von dieser Aktie, sollten wir jetzt nicht das kaufen? Kann ich nicht beantworten.
Was mich interessieren würde, ist, weil du hast ja vorhin Tesla angesprochen und Elon Musk ist ja sehr stark mit der Tesla-Marke verwogen. Und
ja.
Wie findest du es, dass eigentlich ein Mann mit einem Tweet Kurse einfach verändern kann? Also wenn ja Elon Musk irgendein Zitat bringt oder irgendetwas auf Twitter schreibt, dann verändert er ja automatisch auch zum Teil die Kurse. Wie findest du das, dass eine Person eigentlich so viel Macht hat, Kurse zu verändern, indem dass er irgendeine Aussage trifft?
Ja, und damit das Vermögen von Millionen von Leuten vielleicht. Also du hast jetzt Kurse genannt, aber gerade Kryptowährungen gefallen ihm ja unter Anführungszeichen und er hat den Kurs von Bitcoin schon mehrfach massiv nach oben oder nach unten getrieben, indem er entweder sagt, Tesla akzeptiert jetzt Bitcoin zum Kauf seiner Autos und dann ein paar Wochen später nein, weil er draufgekommen ist, dass Bitcoin unglaublich viel Strom verbraucht. Also das Bitcoin-Universe verbraucht ja viel mehr Strom als ganz Österreich. Daher auch eine Absurdität und ich würde jeden auffordern, da die Hände weg davon zu lassen. Ich finde es nicht gut. Also jede übermäßige Machtkonzentration ist fast immer schlecht gewesen, historisch. Also es gilt jetzt politisch genauso wie medial oder wirtschaftlich. Das heißt, super, super Reiche, egal ob das die Rothschilds oder Fugger-Familie waren oder jetzt ein Jeff Bezos oder Elon Musk, meistens ist das nichts Gutes für die Welt. Eine massive Konzentration von politischer Macht, Extremfall Xi Jinping in China oder Erdogan in der Türkei oder Hitler im Nazi-Regime, wo einfach ein Führerstaat, wo einer ohne Checks and Balances alles bestimmen kann, hat eigentlich immer ins Desaster geführt. Und ich finde es nicht gut, dass Elon Musk hier sehr viel Macht hat. Nicht wegen der Person Elon Musk, sondern weil ich es nicht gut finde, wenn einer so viel Macht hat. Ich finde es auch nicht gut, wenn er jetzt noch mehr bekäme, wenn er Twitter kaufen würde. Das heißt, wenn da eine Person ist, die die reichste Person der Welt war, momentan ist es gerade nicht mehr, weil der Aktienkurs von Tesla so eingebrochen ist, also fast die Hälfte, die reichste Person der Welt war, der hat wegen seinem Reichtum schon sehr viel Macht. Dann, weil er ohnehin mediale Aufmerksamkeit bekommt, wenn der zusätzlich auch noch ein großes Medium besitzt, das ist nicht gut. Also Demokratie lebt von Diversität, lebt davon, dass verschiedene Meinungen da sind. Daher fände ich es nicht gut, nur ist es nicht sehr leicht zu beschränken. Denn das ist ja auch wieder antidemokratisch. Also herzugehen und zu sagen, kein Superreicher darf irgendwelche Medien besitzen, aber andere dürfen das schon, ist ja auch wieder nicht besonders gut. Mein Ansatz wäre hier Superreichtum oder vererbten oder langfristigen Superreichtum zu begrenzen. Und zwar würde ich das mit Vermögensteuern tun. Wenn ich ganz kurz sagen darf, ich würde zum Beispiel einfach hergehen und sagen, jedes Vermögen über 5 Millionen Euro, also eine sehr hohe Grenze, 5 Millionen Euro, da liegen nur unter 0,1% der Leute überhaupt drüber. Also es betrifft einmal 999 von 1000 Menschen gar nicht. Aber dieses reichste Tausendstel der Menschen, die sollen 2% pro Jahr von diesem Vermögen zahlen. Und wenn das bedeutet, also wenn das jemand ist, der 10.000 Wohnungen besitzt, Mietshäuser in Wien, ja, dann muss er halt 100 Wohnungen verkaufen jedes Jahr oder 200. Und wenn das jemand ist, der 200 Milliarden Dollar besitzt, wie der Elon Musk, ja, dann muss er halt 4 Milliarden Dollar davon jedes Jahr an Sondersteuer zahlen. Also solche Vermögensteuern halte ich für absolut gerechtfertigt und richtig und das würde die enorme Akkumulation von Vermögen und Macht und die steigende Ungleichheit bekämpfen und es würde es auch erlauben, dass die Steuerlast auf die Mittelklasse nicht ewig erhöht werden muss, denn wir Wir erleben ja seit Jahrzehnten schon das große Problem. Wir haben sehr viele Menschen, die überhaupt keine Steuern zahlen, weil sie zu wenig verdienen dafür oder überhaupt keine Einkommensteuern. Sie zahlen ja Konsumsteuern, also Mehrwertsteuer und so weiter. Dann haben wir die Superreichen, die es über Tax Havens, also Steueroasen schaffen, dass sie auch sehr wenig zahlen. Und die Mittelklasse, die müssen zahlen und empfinden das als zunehmend sehr, sehr belastend. Und Vermögensteuern halte ich hier für völlig gerechtfertigt als ein Instrument, um das zu bekämpfen.
Ich habe mal vor kurzem in einem Podcast gehört, einfach so die Idee, dass man zum Beispiel auch sagt, bei 1 Milliarde ist Schluss. Was hältst du von der Idee, dass man sagt, okay, wenn du 1 Milliarde quasi erwirtschaftet hast als Person, dann hast du so quasi das Spiel durchgespielt und da ist halt Ende so quasi. Da ist halt die Frage, ob dann auch die Motivation da ist, irgendwie große Unternehmen aufzubauen. Das habe ich mir halt dann als Frage gestellt. Wie würdest du das sehen? Dass man einfach sagt, okay, es ist eine Grenze.
Ja, aber was soll dann passieren? Was soll darüber hinweg sein? Also sagen wir, der Elon Musk hat jetzt zum Beispiel, am Höhepunkt hat er 200 Milliarden. Davon war alles in Aktien von Tesla. Der hat mit 200 Milliarden am Bankkonto rumliegen. Er schafft es ja darum, auch jetzt nicht Twitter zu kaufen, weil er die Kredite nicht herkriegt. Also was wäre da die praktische Konsequenz? Der hätte 99,5% seiner Tesla-Aktien hergeben müssen. An wen denn? Wie denn? Und wohin soll das? Also halte ich für völlig unpraktikabel und nicht umsetzbar und wären die völlig falschen Anreize. Wie du sagst, keiner hat mehr einen Anreiz, ein Superunternehmen aufzubauen etc. etc. Also nein, würde ich ganz massiv ablehnen, würde nicht funktionieren. Schlicht und ergreifend, die Leute würden Hintertürchen machen, sie würden ihre Firmen halt an alle Cousins und Cousinen in Scheinfirmen verteilen. Macht keinen Sinn, viel einfacher, eine klare, transparente Vermögensteuer. Damit erreicht man dasselbe Ziel, aber besser, weil man trotzdem noch die Anreize erhält, dass die Leute sich anstrengen, mehr aufzubauen.
Was ich mich mal so gefragt habe, und vielleicht weißt du es ja, also es gibt ja immer, wie du sagst, okay, Elon Musk, der hat Tesla-Aktien und hat ja quasi das Geld nicht auf dem Konto. Wer ist denn so, sagen wir mal, der Vermögendste, der was ja wirklich an realen Wert dann schlussendlich vielleicht auf dem Bankkonto hat? Weil das kann man ja immer ganz schwer sagen, weil auch Jeff Bezos, ja, sehr viel Geld, aber ja, auch sehr viel Aktien. Kann man das vielleicht irgendwie einordnen?
Man könnte vermutlich, hätte ich nachschauen müssen. Also ich kann es, glaube ich, schon konkret sagen, es ist sicher der König oder Kronprinz von Saudi-Arabien. Also bei denen liegt wirklich enorm viel Cash rum, das dann auch wieder in Aktien und sonst was reinvestiert wird, wo aber trotzdem sehr viel an Geld konkret rumliegt. Man könnte auch Warren Buffett nehmen, das ist eine Investorenlegende, die schon weit über 90 Jahre alt ist, der auch ein paar zig Milliarden hat, der die aber dem Bill Gates gegeben hat, um auch wohltätig tätig zu sein. Also na, müsste ich wirklich nachschauen, vielleicht war es der Muammar Gaddafi, also der libysche Diktator, der einfach auch geschaut hat, dass er tonnenweise Gold und viele Milliarden an Bargeld rumliegen hat. Aber kann ich dir konkret nicht beantworten, aber wie du richtig sagst, also der Elon Musk hat jetzt am Konto nicht sehr viel Geld. Natürlich ein paar Millionen ist für jeden von uns viel, aber sicher keine 10 Milliarden.
Wie würdest du sagen, oder was für ein Mindset sollte man als ein guter Investor mitbringen? Also wenn man jetzt Aktien kaufen möchte oder anders Vermögen aufbauen möchte, auch zum Beispiel mit Immobilien oder mit Kryptowährungen, was für ein Mindset muss man mitbringen und was für ein Skillset muss man mitbringen, um erfolgreich zu sein?
Gut. Erster Punkt, ich glaube nicht, dass man mit Kryptowährungen Vermögen aufbauen kann. Und das ist auch eine ganz andere Art von Investoren, nämlich das Vermögen sind Spekulanten. Nicht zwingend, aber es ist Spekulation. Also ein Investor, der schaut auf langfristig und der will was Ertragreiches. Das heißt, das, in das ich investiere, das muss irgendwie Ertrag erbringen. Jede Immobilie erbringt Mieteinnahmen, jede Aktie erbringt Gewinne und Dividenden. Das gibt's bei Kryptowährungen nicht. Genauso wie es bei Gold nicht gibt. Gold ist ein unproduktiver Klumpen Metall, der unveränderlich rumliegt. Kryptowährungen detto. Bei Aktien hingegen habe ich einen wertgenerierenden Prozess. Ich habe ja Tausende und Hunderttausende von Ingenieuren, Marketingleuten, Unternehmern, Arbeitern, die sich bemühen, hier Werte zu generieren, neue, bessere Produkte, neue Märkte erschließen. Und das ist der wertgenerierende Prozess. Drum sind Aktien über die letzten 150 Jahre im Schnitt um über 6% gestiegen. Gold ist über die letzten 150 Jahre um 0% gestiegen. Es ist, zum Werterhalt hat es gereicht, mehr aber nicht. Okay? Du hast aber gefragt, was für ein Mindset soll man mitbringen? Ein langfristiges und geduldiges und entspanntes. Will heißen, schnell reich ohne Risiko gibt's nicht. Leute, die an das versprechen, über Kryptowährungen, über NFTs, also Non-Fungible Tokens, oder über allerlei Pyramiden-Schemes, die gibt's immer. Bitte nicht auf das reinfallen, sondern bitte unbedingt langfristig investieren. Schnell reich ohne Risiko gibt's nicht, sondern man sollte kaufen und das für möglichst langfristig. Wenn man schafft, sogar wirklich nur alles halbe Jahr mal reinschauen, wie hat sich denn das Portfolio entwickelt. Denn jeden einzelnen Tag habe ich eine 50-50 Chance, dass die Aktien rauf oder runter gehen. Das heißt, jeden zweiten Tag im Schnitt werde ich enttäuscht und habe Verlust gemacht. Jedes Jahr hingegen ist die Chance schon über 70%, dass die Aktien, also jetzt historisch gesehen über die letzten 150 Jahre, in 70% der Jahre sind die Aktien gestiegen, in 30% gefallen. Schaut man auf einen 15-Jahres-Horizont, sind sie immer gestiegen. Also es gibt für den amerikanischen Aktienmarkt keinen einzigen 15-Jahres-Horizont, wo ich Geld verloren hätte. Das heißt, ich sollte unbedingt langfristig schauen, geduldig sein. Wenn es Phasen, es gibt immer wieder Phasen mit Verlust, gerade die letzten 6 Monate, wir haben ja heute den 30. Juni, der Höchststand der Aktien war am ersten Handelstag, den 3. Jänner 2022. Die 6 Monate jetzt gehen es in den meisten Märkten runter. Der durchschnittliche Investor ist jetzt um 20% ärmer, als es zu Jahresbeginn war. Auch sowas muss man durchtauchen, beziehungsweise als Kaufgelegenheit erkennen und einfach sagen, gut, jetzt kriege ich dieselben Aktien wie vorher, aber um ein Fünftel billiger. Also wenn man Liquidität hat, hier kaufen. Gut wäre es, wenn man bescheiden ist und eben nicht unter Overconfidence leidet. Das heißt, nicht glaubt, dass man selber der beste Investor der Welt ist. Wer glaubt, dass er besser ist als Millionen von anderen Investoren, die mehr Geld haben, oft bessere Informationen haben, die diese Informationen überhaupt erst generieren, wer glaubt, dass er die schlagen kann, der leidet unter etwas, das wir eben Overconfidence nennen, übersteigertes Selbstvertrauen. Hat jeder Investor irgendwann einmal, hatte ich auch als 12-Jähriger und habe gemeint, ich habe genau diese eine Aktie gefunden und die wird super und wurde halt nicht super. Wie ist ein Lernprozess für die meisten und am Ende ist man dann aber hoffentlich bescheiden genug und kauft den Markt und freut sich an diesen 6% Rendite, den man im Schnitt hat. Was gut ist, zumal es inflationsgesichert ist, also gerade momentan ist Inflation ein Riesenthema. Habe ich Bargeld oder Geld am Sparbuch, dann verliere ich garantiert 8% an Wert, an Kaufkraft. Mit Aktien nicht. Warum nicht? Na, was steigt denn momentan? Es steigen ja die Preise von Autos, von Handys, von Brot etc. Na, und von Benzin. Wer stellt das her? Autofirmen. Aktiengesellschaften wie VW oder Toyota. Bäckereien, das teilweise auch als Aktiengesellschaften gibt, Handyfirmen wie Apple oder Samsung und von denen kann ich ja, also deren Gewinne steigen auch, deren Umsätze steigen, also wenn Handys 10% mehr kosten, dann macht Apple auch 10% mehr Umsatz, 10% mehr Gewinn und als Aktionär bin ich da dabei. Also in historischen Inflationsphasen, die es immer wieder gab, waren Aktien sehr oft eine sehr gute Absicherung vor Inflation.
Du hast vorhin erwähnt, dass du in ETFs investiert bist. Was mich allerdings interessieren würde, ist, gibt es Unternehmen, was du vielleicht analysierst, wo du sagst, okay, die sind deiner Meinung nach unterbewertet oder überbewertet, nach deiner Analyse?
Ja, also jetzt, während du die Frage formuliert hast, war ich sehr versucht, Nein zu sagen. Was man schon sagen kann, es gibt ja unendlich viel Research auch und ich lese da natürlich auch wissenschaftliche Publikationen dazu. unterbewertete Aktien zu finden wäre schön, das ist aber besonders schwierig. Was man sagen kann, es stellen sich immer wieder die Glamour-Stocks als überbewertet heraus. Glamour-Stocks sind die, über die jeder redet. Tesla, um auf den Punkt zu bringen. Jeder redet über Tesla und Tesla ist oder war sehr lange mehr wert als der Rest der Weltautoindustrie. Also die Weltautoindustrie hat etwa 80 Millionen Autos hergestellt pro Jahr. Tesla hat nicht einmal eine halbe Million hergestellt, hat also weniger als 1% der Weltautoproduktion gemacht, hat keine Gewinne gemacht und war trotzdem mehr wert als alle anderen Autofirmen der Welt zusammen. Toyota, Mercedes und Porsche und VW etc. etc. Was einfach absurd war und was einfach ein Glamour-Stock war, weil da Mr. Musk sehr eine Anhängerschaft hat, weil er auch sehr gut ist im Selbstvermarkten etc. Eine sehr schillernde Unternehmenspersönlichkeit. Und was man dann immer wieder feststellt, ist, dass diese Glamour-Stocks, und da gab es historisch ja viele andere, Facebook war auch so eine, ist auch abgestürzt, Zoom war es jetzt über Corona hinweg, hat auch wieder massiv an Wert verloren. In der Dotcom-Bubble vorher waren es verschiedene andere Unternehmen. Also solche Glamour-Stocks, die steigen zuerst sehr, sehr stark und crashen dann aber auch in einer Korrektur sehr, sehr stark. Sie haben auch gesagt, die Aktien weltweit sind um etwa 20% gesunken, Tesla aber um 50% zum Beispiel und auch Facebook um 50%. Das ist genau so ein Effekt. Also ich würde über Aktien, über die jeder redet und die sogar in der Kronenzeitung stehen, da würde ich die Hände davon halten, Finger davon lassen. Wiederum auch, wenn jeder über Bitcoin redet, dann ist das das klarste Signal, dass es Zeit ist, rauszugehen aus so einem Markt. Also in dem Moment, was auf der Schlagzeile der Kronenzeitung ankommt, das ist ein klares Kaufsignal für mich. Verkaufssignal für mich.
Sehr gut, sehr gut. Denkst du das nochmals, weil du die Dotcom-Blase angesprochen hast, dass es nochmals so eine Blase geben würde in den nächsten Jahren? Also wo siehst du aktuell so die größte Blase?
Also das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Wird es wieder eine große Blase geben? Ja, selbstverständlich. Also Blasen gehören zu Finanzmärkten dazu. Wir sind sehr psychologiegetrieben und jede neue Investorengeneration generiert wieder ihre eigene Blase. Also ich mag jetzt nicht die Jahreszahlen aufzählen, aber im 19. Jahrhundert konnte man wirklich die Uhr stellen. Alle 20 bis 23 Jahre gab es eine Blase und einen Crash. Je größer der Crash, umso länger dauert es bis zur nächsten Blase, also der bisher größte Crash, die Great Depression von 1929. Die sorgte dann schon dafür, dass der nächste Crash erst sehr viel später, also in den 70er Jahren, wieder kam. Aber die Dotcom-Blase, die platzte erst 2000. Die Finanzkrise hatten wir dann schon 2008, also nur 7 Jahre später. Dann ging es 10 Jahre nach oben bis zum Covid-Crash 2020. Und jetzt, das ist durchaus schon wieder ein Crash, nur 2 Jahre später. Also momentan, und also die erste Frage, wird es wieder eine große Blase und einen Crash geben? Ja, definitiv, weil immer wieder neue, junge, overconfidente Investorengenerationen, Erbengenerationen nachkommen, weil es auch neue Märkte gibt. Das war irgendwann einmal China, es wird einmal der indische Markt enorm boomen und dann wird man Fantasiegeschichten über China erzählen und irgendwann crasht es dann um 70-80%. Wo wir momentan gerade die größte Blase, das ist jetzt gar nicht mehr so leicht zu sagen, weil über das letzte Jahr hinweg die ich dir vor einem halben Jahr gesagt hätte, gecrashed sind. Also es waren die großen Tech-Unternehmen zu hoch, sind aber alle um 30-50% gefallen. Ja, gerade in China, da sind es um 60-70% gefallen. Ich bin schon lange ein großer Kritiker des gesamten Kryptowährungssystems, also bin da kein Fan. Auch hier gab es eine massive Kursbereinigung, einen Rückgang um 2/3 bis 3/4. Dann der Immobilienmarkt in China war enorm überhitzt, aber das hat sich aber schon korrigiert. Also wenn du mich fragst, wo ist aktuell die größte Blase? Am europäischen und amerikanischen Immobilienmarkt. Also die Immobilienkurse, das hat ja jeder erlebt, egal ob er jetzt in Tirol, in Wien, in München, in Hamburg oder auch in Amerika war, die Immobilienpreise haben sich verdoppelt bis verdreifacht über die letzten 12, 13 Jahre. Das war ganz klar getrieben von den niedrigen Zinsen. Nullzinspolitik, Kredite kosten nichts, dann glauben die Leute, sie können sich wesentlich mehr leisten und auch mehr Immobilien und teure Kredite. Und das hat dann Immobilienboom fast weltweit ausgelöst. Auch in Amerika sind die Preise heute viel höher als 2008, als es den letzten großen Immobiliencrash gab. Und da steht uns eine Kurskorrektur bevor. Warum? Weil jetzt die Zinsen steigen. Also wir erleben es in einzelnen Märkten schon, die Preise beginnen abzubröckeln, sie haben einmal auf jeden Fall aufgehört zu steigen und ich würde hier übrigens auch in Tirol über das nächste halbe Jahr und vor allem über das nächste Jahr erwarten, dass ein paar Immobilienentwickler nervös werden, keine Käufer mehr finden, leichte Abschläge geben, also dass sich die Preise auf dem hohen Niveau, wo sie jetzt sind, stabilisieren beziehungsweise auch um 10% nach unten gehen. In manch anderen Märkten wird es noch mehr nach unten gehen. Also gerade Amerika wiederum glaube ich, dass es eine Korrektur deutlich stärker geben wird.
Ich habe noch zwei Fragen an dich, lieber Jürgen. Und zwar einer meiner nächsten Gäste ist, vielleicht kennst du ihn, Dr. Professor Thomas Drujen, den renommiertesten, also einer der renommiertesten Vermögenswissenschaftler, Vermögensforscher in Europa und Zukunftsforscher und Soziologe. Hast du eine Frage an ihn, was dich interessieren würde?
Sehr, sehr gute Frage. Ich kenne ihn übrigens nicht, muss ich gestehen. Die große Ungleichheit, also was für Wege er oder was für Gefahren er sieht aufgrund der steigenden Ungleichheit, die wir innerhalb der meisten Länder haben und ob er ein reales Revolutionsrisiko sieht. Und falls er das nicht sieht, warum nicht? Ist es dann wegen Brot und Spiele? Das heißt, die Leute kriegen eine gewisse Grundversorgung. Also wir haben zwar kein bedingungsloses Grundeinkommen offiziell, aber irgendwie haben wir es ja schon. Also jeder in Österreich kriegt Mindestsicherung, kriegt Unterstützungen, kriegt, wenn er das benötigt, Mitzinsbeihilfe etc. etc. Und Handyspiele sind gratis. Also man kommt ja mit fast nichts durch. Reicht das schon, um die Bevölkerung ruhig zu stellen? Oder sieht er reales Revolutionspotenzial auch in Europa? So wie sie ja in Arabien sich einmal entladen hat mit dem arabischen Frühling vor 10 Jahren. Das wäre etwas, was mich interessieren würde.
Das frage ich ihn. Und die letzte Frage, die Abschlussfrage ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Jürgen?
Auf die hättest du mich vorbereiten sollen. Was will ich denn den Zuhörern noch sagen? Zeigt Zivilcourage. Also ich glaube, wir sind viel zu bequem und vor allem auch viel zu feig geworden, viel zu konform. Es passt vieles in unserer Gesellschaft nicht, aber die allermeisten haben immer wieder Angst anzuecken. Gerade das Studententum der 60er Jahre hat kleine Revolutionen gestartet. Also 68er Generation, 69er Generation, das war legendär. Die haben sich Straßenkämpfe geliefert in New York oder Paris. Die haben kulturelle Änderungen durchgesetzt, die haben Musikstile geprägt und die haben ja Verschiedenstes erkämpft. Ich glaube, es gäbe auch heute noch vieles, für das man kämpfen müsste. Es läuft einiges falsch in unserer Gesellschaft, beginnend beim Klimawandel und bei der mangelnden Bereitschaft, da wirklich was dagegen zu tun. Aber auch die Ungleichheit, der vererbtes Vermögen, das weitergetragen wird, immer noch keine wahre Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, zwischen Menschen verschiedener Herkunft, Migrationshintergrund und nicht etc. Also ich würde alle, vor allem die Jungen haben hier Änderungspotenzial auffordern, engagiert euch individuell in Vereinen, ja, macht's was, tut's was, macht mal die Welt gemeinsam ein bisschen besser.
Ein schöner Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank, Jürgen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Ja, vielen lieben Dank, Robert, für die Einladung und viel Erfolg weiterhin.
Danke, danke.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.